Ja, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, Frau Dr. Klar.
Also es ist das BMB jetzt in den Katalog übernommen worden, also es wird honoriert, aber nur einmal im Quartal, auch von der österreichischen Gebietskrankenkasse. Ja. Das wird nicht oft genug sein wahrscheinlich, aber es ist zumindest einmal im Quartal möglich.
Ein großer Gewinn, genau. Ja, auf jeden Fall.
Zusätzlich möchte ich fragen, ich sehe ja viele onkologische Patienten als Kardiologin, ich sehe aber in mitgebrachten Blutabnahmen, die ja zum Teil aus den onkologischen Kliniken sind, nie ein BMB und auch nie ein Troponin. Ja? Also sozusagen die sind ja die Ersten, die machen Unmengen von Blutabnahmen und in den Spitälern wird es ja honoriert, da ist es ja möglich, also das zur Entscheidung, zur Therapie ist ja die einfachste Möglichkeit, das auf der Onkologie zu machen und vielleicht uns dann zu übermitteln, damit wir schon ein bisschen ein Gespür haben, wie die Risikosituation ist. Und zusätzlich habe ich noch eine Frage an dich. Es haben ja ganz viele Leute, die Krebs bekommen, schon einen ACE-Hemmer, einen Beta-Blocker, weil sie hypertensiv sind an Bord. Ja? Das heißt, was machst du, wenn sich der jetzt verschlechtert? Steigerst du den in Herzinsuffizienztherapiehöhe oder was empfiehlst du da?
Ja, ich fange vielleicht mit dem letzten Punkt an. Das sind ganz wichtige Fragen. Natürlich, Patienten, die schon vielleicht eine kardiale Vorerkrankung haben, meistens schon solche Therapien, das macht es dann noch schwieriger. Natürlich halten wir uns dann letztendlich an die derzeitigen Guidelines bezüglich der Herzinsuffizienz. Die SGLT2-Inhibitoren, Sacubitril, Valsartan zu initiieren und diese Dinge, da gibt es ja noch sehr wenig Evidenz. Wir haben selbst auch Sacubitril, Valsartan jetzt vor kurzem eine kleine Studie dazu publizieren können. Letztendlich wird man hier auch ganz einfach die Herzinsuffizienztherapieformen beschreiten. Die Frage zum BNB und Troponin, da hast du vollkommen recht. Das ist, denke ich, vielleicht noch nicht so ganz Routine geworden auf den onkologischen Abteilungen. Vielleicht darf ich diese Frage an den Professor Bartsch weitergeben.
Ich habe mich ja auch freiwillig dazu gemeldet, weil danke für die Frage und du hast natürlich recht, liebe Jutta. Und ich nehme auch den Kritik der Kollegin, die ich leider nicht sehe, mit. Das ist ein ganz berechtigter Punkt und das mussten wir erst lernen, umgekehrt durch die Kardiologinnen und Kardiologen und speziell durch die Vorschreibungen der kardio-onkologischen Ambulanz, Jutta, durch dich und dein Team, dass Pro-BMP- und Troponinkontrollen wirklich wichtig sind und dass wir das regelmäßig machen sollten. Ich glaube, es war uns auch die längste Zeit nicht bewusst, dass wir ein subklinisches Problem haben. Anders ausgedrückt, für die meisten von uns Onkologinnen und Onkologen hat Herzinsuffizienz dann begonnen, wenn wir von einer symptomatischen Herzinsuffizienz gesprochen haben. Und naja, vielleicht ein bisschen idealisiert war Herzinsuffizienz bei uns auf Anthracycline, auf Trastuzumab und auf Bevacizumab beschränkt. Und wir haben wirklich erst lernen müssen, dass ganz, ganz viele dieser Interventionen, dieser Substanzen eine subklinische Herzinsuffizienz auslösen können, auf Risikofaktoren stoßen können, patientenspezifische Risikofaktoren, wo dann wirklich ein Problem auftreten kann. Also erst mit wachsender Awareness wird sich das durchsetzen. Wir tun es jetzt vergleichsweise regelmäßig bei Risikopatientinnen, aber ich glaube, da ist natürlich noch ein Weg. Und da lernen wir voneinander gegenseitig und da habe ich unglaublich viel von der kardiologischen Seite gelernt.
Ja, ich glaube auch, dass die Zukunft, dadurch, dass die Patienten und Patientinnen unter den modernen Krebstherapien so ein deutlich verbessertes Überleben haben, werden ja erst überhaupt diese subklinischen kardialen Nebenwirkungen wichtig. Nicht? Das war ja vielleicht früher gar nicht so wichtig in der Langzeitprognose. Aber jetzt sieht man ja, dass wenn frühzeitig kardiale Nebenwirkungen auftreten, dass dann für das spätere Überleben einen großen Nachteil haben kann.
Ja, kann ich nur absolut zustimmen. Und das ist das, was ich auch ein bisschen gemeint habe. Wir müssen einfach vorsichtig sein, gerade wenn wir mit den Checkpoint-Inhibitoren ins kurative Setting hineingehen. Die Langzeitnebenwirkungen sind relevant. Hier müssen wir noch viel lernen. Und hier bedarf es einer engen interdisziplinären Interaktion. Wenn man das Immunsystem loslässt, dann kann man wahnsinnig viel damit auch anrichten.
Und ich glaube eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass die kardiologischen Untersuchungen natürlich nicht die onkologische Therapie aufhalten sollen, was oft vielleicht auch ein organisatorisches Problem letztendlich darstellt oder ein Ressourcenproblem. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch in der Zusammenarbeit oder in der richtigen Versorgung oder guten Versorgung für die Patienten.
Da darf ich vielleicht auch noch einen Halbsatz dazu sagen, da geht es mir gut, weil ich eigentlich in deiner Ambulanz immer in der Woche draufkomme und einen Termin bekomme für meine Patientinnen.
Professor Ay, möchtest du noch etwas sagen?
Vielleicht zur Ergänzung von Messungen von Biomarkern pro BNP. Ich glaube auch aus unserer Sicht, ich kann nur dem Kollegen Bartsch zustimmen, wir müssen voneinander lernen, weil wir können viel messen, auch im Spital. Ja? Wir können alles Mögliche messen. Und da geht es um die Frage, wie interpretieren wir die Ergebnisse und die Werte, ab wann ist etwas relevant, jetzt auch bei einer Pro-BNP-Messung und Änderung, ab welchem Cut-off muss sich jetzt der Onkologe, der Hämatologe Gedanken machen. Also wir haben schon etwas, also in der Hämatologie gibt es natürlich bestimmte Situationen, wo wir ein Assessment machen, zum Beispiel bei den ganz schweren akuten Leukämien, wo auch ein kardiales Assessment Teil ist, um zu schauen, ob die Patienten überhaupt so eine harte Therapie vertragen. Aber wie gesagt, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir wissen, was die Werte bedeuten, ab welchem Cut-off-Wert, bei welcher Dynamik eben hier reagiert werden soll und welche Konsequenzen gezogen werden sollen. Ja.
Da möchte ich dich jetzt auch noch etwas fragen. Man sieht ja sehr häufig ein hohes D-Dimer bei Tumorpatienten. Wie kann man nun differenzieren, ob die Patienten eine Thrombose oder eine Embolie haben? Hast du da gute Tipps für uns?
Also grundsätzlich sollte man ja ein D-Dimer messen. Also grundsätzlich sollte man es nicht messen, ja, das ist der Punkt, ja. Es ist so, ich meine, bei Verdacht auf Thrombosen ist ja sozusagen besteht ein klinischer Verdacht. Das heißt, Ausgangspunkt ist, dass ich einen Patienten habe, der eine bestimmte Symptomatik habe und wenn ich und erst dann eigentlich einen Wert oder einen D-Dimer-Wert messen kann zum Ausschluss einer Thrombose. Wir wissen, dass bei Krebspatienten viele Patientinnen und Patienten mit Krebs auch ohne Thrombosen hohe D-Dimer-Werte haben, weil das Gerinnungssystem, wenn du dich an den Eingangsfolie von mir erinnern kannst, wird ja aktiviert durch Krebs, auch ohne jetzt, dass eine Thrombose entsteht. Und was ich nur zum D-Dimer-Wert sagen kann, wir haben natürlich viel Forschung damit auch betrieben. Es ist jetzt bei Verdacht auf Thrombosen im Zusammenhang mit einem Algorithmus, wo die Klinik im Vordergrund ist, natürlich zu verwenden. Und wenn der positiv ist, kann ich keine Thrombose bestätigen damit. Ja. Aber abgesehen davon ist, wenn ein D-Dimer-Wert erhöht ist, grundsätzlich ein schlechter prognostischer Parameter. Es ist ein Globalwert, ist ein Parameter, der die globale Hyperkoagulabilität reflektiert. Und wir wissen, dass Menschen mit den sehr hohen D-Dimer-Werten, muss keine Thrombose vorhanden sein, eine ungünstige Prognose auch haben. Es ist ein Marker, der vielleicht auch die aggressive Biologie einer Tumorerkrankung widerspiegelt.
Da ist nun auch eine Frage für dich, Professor Ay, aus dem Chat. In welchen Fällen empfiehlst du den Anti-10A-Spiegel? Nur bei Niereninsuffizienz oder sonst auch?
Grundsätzlich auch, also die Anti-10A-Spiegelmessungen, gibt es unterschiedliche Situationen, die kann man entweder da gibt es Anti-10A-Assays für die niedermolekularen Heparine oder für die DOAX. Jetzt in Bezug auf die DOAX soll man ja Anti-10A-Spiegel nicht messen, weil man ja die Therapie nicht monetiert anhand der Anti-CNA-Spiegel. Es gibt sehr wenig Situationen, wo so eine Anti-CNA-Messung vielleicht hilfreich sein kann, aber das sind dann akute Situationen, ja, im Notfallsetting, um zu überprüfen, ob Patienten eben noch eine volle Wirkung der Antikoagulation haben oder nicht. Also ich persönlich messe Anti-CNA-Spiegel für die DOACs nicht routinemäßig. Bei den niedermolekularen Heparinen ist es so, dass die Anti-CNA-Spiegelmessungen sind tatsächlich so, dass sie dort in erster Linie eingesetzt werden bei Personen, Patientinnen und Patienten mit einer Nierenfunktionseinschränkung, weil eben die niedermolekularen Heparine zu 80-90% renal eliminiert werden und die dienen dazu im Prinzip, um eine Kumulation zu überprüfen. Man hat auch in der klinischen Praxis ohne viel Evidenz. Auch jetzt nutzt man die Anti-CNA-Messungen bei den Heparinen, um auch die Therapie anzupassen. In solchen Situationen, wo ich es dann vielleicht doch messe, ist halt extreme Situationen, ja, extremes Gewicht, Über- und Untergewicht. Ja, manchmal bei einer Niereninsuffizienz, wo eine Blutung aufgetreten ist, zum Beispiel, um nachzuweisen, ob ich eine Kumulation habe oder nicht. Ja.
Ja, Dr. Klar, noch eine Frage?
Ich habe auch eine Frage an den Dr. Ei, und zwar, es zieht sich in der Niederlassung, bin kein Angiologe, kein Hautarzt, habe aber den hochgradigen Verdacht aufgrund der Klinik des Chors und des Dedimers, es ist eine Thrombose da. Wo schicke ich den, zu welcher Bildgebung? Der Venendoppler wird nicht bezahlt in der Niederlassung.
Ja, schade, dass ich nicht vor Ort bin. Ich hätte Sie gern persönlich kennengelernt, weil ich so viel von Ihnen gehört und auch viele Patienten sehe, die bei Ihnen sind. Also das wusste ich gar nicht, dass der Venendoppler im niedergelassenen Bereich nicht bezahlt wird. Und wie gesagt, ich bin ja in einem Elfenbeinturm zu Hause, wo wir mit dieser Fragestellung eigentlich gar nicht konfrontiert werden. Also im Prinzip, wenn Sie einen hochgradigen Verdacht haben auf eine Thrombose, wenn das nicht bezahlt wird, naja, eine Thrombose ist doch eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung und da wäre schon eine Zuweisung ins Spital schon...
Die meisten Spitäler machen keinen Venendoppler, sage ich jetzt. Die meisten Spitäler machen keinen Venendoppler. Auch in Wien nicht. Eine Phlebografie, ist das eigentlich schon ist das schon ein Kunstfehler?
Nein, also im Prinzip Phlebografien werden, es ist nicht mehr der Standard, die Phlebografie, es ist eine Kompressionsultraschall, ist im Prinzip der Standard für den Ausschluss einer Venenthrombose. Wir haben den Luxus, dass wir es dann erweitern durch einen Duplex und wo die Venen noch genauer untersucht werden. Ja, und also Phlebografie ist kein Standard. Das war mir auch nicht bewusst, dass viele Spitäler keinen Ultraschall machen. Zumindest sind die Radiologen auch trainiert, so eine Bildgebung zu machen und überall, wo natürlich jetzt, wenn kein Angiologe, kein Phlebologe jetzt oder keine Phlebologie jetzt vorhanden ist, die rund um die Uhr verfügbar ist in einem Spital, sollten zumindest die Radiologen, die haben das in ihrer Ausbildung auch, wobei es hier natürlich immer Streitereien gibt, weil wer den Ultraschall zum Ausschluss der TVT besser beherrschen kann, aber grundsätzlich sollten die Radiologien das auch können.
Aber es wird nicht honoriert. Die Radiologen machen es nicht, weil sie kriegen kein Geld dafür. Ja, ich meine, das ist wirklich ein Problem, wo ich mir denke, das sollten alle wissen, weil es eigentlich, ja.
Nein, das war mir so nicht bewusst. Danke für die Rückmeldung. So, ja. Boah, hätten Sie einen Tipp, was man da tun kann aus Ihrer Praxis?
Ich hätte den Tipp, dass die wissenschaftlichen Gesellschaften mit dem Hauptverband reden. Ja,
ja. Aber ich glaube, das zeigt, dass dies ganz, ganz wichtig ist, nicht? Dass viele Dinge, die wir eigentlich jetzt brauchen, um diese komplexen Patienten und Patientinnen richtig zu versorgen, manches noch nicht so zugänglich ist, nicht? Im niedergelassenen Bereich oder auch in den Spitälern, man oft an die Grenzen stößt von den Ressourcen her. Ich glaube, da kommt noch eine große Welle auf uns zu. Ja, dann denke ich, kommen wir zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass wir diese Sitzung durchführen konnten. Bedanke mich auch bei der Gesellschaft der Ärzte für diese Einladung und die Möglichkeit, hier heute zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Sprechern, bei Professor Bartsch, bei Professor Ay für die gute Zusammenarbeit und die schönen Vorträge heute und Ihnen allen für die gute Diskussion und Anregungen und hoffe, dass wir auch in Zukunft weiter solche Fortschritte machen in der Onkologie und in der Kardiologie zum Wohle der Patienten und Patientinnen. Es sind ja doch die häufigsten Erkrankungen in der derzeitigen Gesellschaft und freue mich sehr auf weitere Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und für die schönen Vorträge. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen, erholsamen Abend zu Hause und hier vor Ort. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.